Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um Freundschaft und Sexualität, um frühe Verluste und um die eigenwillige Kraft der Kunst im neuen Roman von Alain-Claude Sulzer. Fast wie ein Bruder heißt dieses Buch und ich freue mich sehr, gleich mit ihm darüber zu sprechen. Zwei Jungs, deren Eltern zufällig im gleichen Haus wohnen, werden Freunde fürs Leben, obwohl sie ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Der eine wird ein erfolgreicher Kameramann, der andere arbeitet besessen an seiner Malerei, ohne von irgendwem zur Kenntnis genommen zu werden. Und als er mit nur 32 Jahren dann stirbt, auf dem Höhepunkt der ersten AIDS-Welle, da hat sich nie jemand für seine Kunst interessiert. Aber dann passiert was Ungeheuerliches und was, das können Sie im neuen Roman von Alain-Claude Sulzer lesen. Fast wie ein Bruder heißt dieses Buch und ich freue mich jetzt mit Alain-Claude Sulzer in Basel verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Herr Sulzer.
Ja, hallo, guten Morgen, Frau Gerg. Schön, dass ich da bin in Berlin.
Ich freue mich auch über Ihr Buch und dass wir darüber sprechen können. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Der Ich-Erzähler ist ein 65-jähriger relativ berühmter in der Szene Kameramann und der erzählt von seinem Freund Frank. Ich habe schon gesagt, die kannten sich aus Kindertagen in Bochum. Beide haben ihre Mutter früh verloren, sich dann aber ganz unterschiedlich entwickelt. Was auch damit zu tun hat, dachte ich, dass Frank als Jugendlicher sich in einen schönen Jungen aus einer Roma-Familie verliebt und die beiden erwischt werden, was natürlich in der Zeit, also in den 60er Jahren, ein Riesenskandal war. Inwiefern ist das der Kern von Franks weiterem Lebensweg?
Ich denke, es ist ein Kern, auf den er vorbereitet ist. Er wächst ja in einer Zeit auf, in der Homosexualität noch nicht im selben Maße toleriert war, wie das heute der Fall ist. Ich denke, er weiß sehr früh Bescheid, wo sein Weg lang gehen wird. Dass er schwul ist, weiß er vermutlich schon sehr viel früher, als er es zugibt oder als er es öffentlich macht, auch seinem Freund gegenüber. Das ist aber auch ein bisschen der Scheitelpunkt ihrer Beziehung, wie soll ich sagen, also in dem Moment beginnen sich die Wege eigentlich sehr deutlich zu trennen. Sie sind keine Brüder, aber es könnte dasselbe eigentlich auch bei Brüdern passieren. Es gehen manchmal Wege einfach völlig auseinander, weil man kein Verständnis mehr hat für den anderen. Zumindest, sagen wir mal, vorübergehend. Die beiden sind hier jung, sie sind in der Pubertät, da ist vieles nicht ausgesprochen, vieles ist nicht bekannt. Und in dieser gemischten Lage befinden sich die beiden plötzlich, nachdem es zu diesem Skandal kommt. Mhm. Ein gewisses Unverständnis auf der einen Seite, gewisses Vorwärtsdrängen auf der Seite von Frank, der einfach sagt, okay, ich ziehe mein Ding durch, das ist mein Leben, womit er ja recht hat.
Und das macht er ja total. Also er sieht als Jugendlicher eine Sigmar-Polke-Ausstellung und wird quasi, während er diese Bilder sieht, zum Künstler und bleibt sein ganzes kurzes Leben lang dran. Also er ist ja völlig erfolglos, aber offenbar total überzeugt, das tun zu müssen. Da gibt es eine starke innere Notwendigkeit zu malen. Was treibt ihn an? Was ist das?
Ich meine, er stirbt eben sehr jung, 32, das ist ja gar nichts. Stellen Sie sich vor, ich habe meinen ersten Roman mit 30 veröffentlicht, obwohl ich mit 18 mein allererstes Hörspiel geschrieben habe, was dann auch tatsächlich produziert wurde. Also es dauerte 12 Jahre, ich habe aber 12 Jahre lang weitergemacht. Er stirbt mit 32, das ist ja eigentlich sehr jung. Hätte er weitergelebt, hätte er noch 10 Jahre gelebt, wäre er vielleicht so erfolgreich geworden, wie er es eben leider nicht geworden ist oder und wie es andere wurden. Also es treibt ihn, er weiß ja nicht, dass er so früh sterben wird. Es treibt ihn einfach das an, dass er machen will, was er machen kann und das tut er.
Haben Sie denn diese Bilder, die er malt, die man ja erst relativ am Ende des Buchs kennenlernt, so richtig vor Augen gehabt oder hatten Sie da einen Maler im Kopf, der Sie da inspiriert hat?
Nein, ich hatte keinen Maler im Kopf, aber ich habe natürlich mir überlegt, in welche Richtung soll diese Malerei gehen, die eben in den 80er, 90er Jahren noch auf keinen erfolgreichen Boden stieß und es sind gegenständliche Bilder. Das ist jetzt nicht, und es sind aber auch keine neuen Wilden, also was damals wohl, glaube ich, gerade aufkam. Und dann habe ich mir angefangen, Bilder vorzustellen. Es fiel mir ganz leicht. Es gibt ja einige Bildbeschreibungen in dem Roman. Und ja, ich sah Farben, ich sah ziemlich deutlich. Ich würde meinen, es würde heute man würde das heute im weitesten Sinne mit neuer Leipziger Schule beschreiben. Also sehr gegenständlich, sehr wild, sehr farbig.
Und als Frank dann stirbt, hinterlässt er seinem Freund sein ganzes Werk, aber der hat sich eigentlich nie so richtig dafür interessiert. Das fand ich schon irgendwie interessant, dass der sich die Bilder irgendwie nicht anguckt, die sein bester Freund da malt. Und der nimmt das dann, diesen Nachlass, verstaut alles in einer Remise in Südfrankreich, wo er mit seiner Frau lebt. Ist der nicht auch irgendwie so ein Verräter an seinem Freund? Warum interessiert ihn das nicht?
Also Verräter würde ich es nicht nennen. Er schiebt es ja auch immer hinaus. Er sagt sich ja, nachdem die Bilder dann plötzlich eines Tages dann doch an der Öffentlichkeit sind, unerwartet, sagt er sich, oh Gott, ja, ich hätte sie mir anschauen müssen. Also es ist so ein typischer Fall, dass man Dinge vor sich herschiebt und sagt, ja, später, irgendwann mal werde ich Zeit haben, mich drum zu kümmern, dann schaue ich sie mir an, dann katalogisiere ich sie, wenn ich dann älter bin. Aber er wird älter und er tut es nicht und es braucht wirklich den Anstoß des plötzlichen Verschwindens dieser Bilder aus dieser Remise, dass er anfängt, darüber nachzudenken, ja, was ist eigentlich auf diesen Bildern drauf? Also das ist ja eine etwas merkwürdige Koinzidenz, dass es um Bilder geht, also um Gemaltes, um Festgehaltenes, Klares, aber um Bilder, die man nicht kennt oder die er nicht kennt.
Aber sie werden dann, es gibt eine ganz überraschende Wendung in dem Roman, das darf man vielleicht gar nicht erzählen, habe ich mir so überlegt, aber vielleicht kann man sagen, dass Frank dann doch noch entdeckt wird. Ja,
genau,
wie sind so ist sie es. Auf das, diese Idee gekommen? Das fand ich wirklich unglaublich, als ich es gelesen habe.
Also die Idee, also im weitesten Sinne gibt es bei mir einen autobiografischen Hintergrund zu dieser Sache. Mein Vater hat jahrzehntelang gemalt, keineswegs im Versteckten. Er ist alt geworden. Er hat aber nie in seinem Leben ausgestellt, was private Gründe hat. Und eines Tages, als er gestorben war, als meine Mutter gestorben war und als das Haus verkauft werden wollte, in dem diese Bilder waren, haben ich, mein Bruder, uns überlegt, ja, was machen wir nun mit diesen Bildern? Da sind ja nun mal diese Bilder. Und dann haben wir, wie durch ein Wunder, einfach einen jungen, sehr erfolgreichen Galeristen in Basel, wo ich wohne, auch gefragt, er soll sich das doch mal anschauen. Und der war total begeistert, was uns ja erstaunt hat, weil es ging ja um einen Maler ohne jeglichen Marktwert. Es fand eine Ausstellung statt und es sind echt fast alle Bilder verkauft worden, die da ausgestellt waren. Also das ist vielleicht der Ausgangspunkt. Also etwas, was gar nicht da ist, obwohl es natürlich da ist, ist plötzlich da, ist plötzlich in der Öffentlichkeit. Etwas, was ja eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht war. Also das mag der Ausgangspunkt der eigentliche Ausgangspunkt für diesen Roman gewesen sein. Ohne dass es eine Illustration dieser Geschichte wäre. Es ist eine ganz andere Sache. Aber es geht eben um verlorene Bilder, die nicht wirklich verloren sind. Andererseits, das muss man sich ja auch im Klaren sein, diese Bilder, sowohl die meines Vaters als auch die von Frank, hätten genauso gut auf einer Müllhalde landen können oder verbrannt werden können. Das passiert mit ganz vielen Nachlässen heute.
Das hat ja auch was Fantastisches, dieser Teil des Buches. Also dieses Auftauchen und wieder Verschwinden, dieses Unerklärliche. Da zitieren Sie auch ganz am Schluss nochmal E.T.A. Hoffmann, der ja auch ein Meister des Fantastischen irgendwie ist. Aber ich dachte, ist nicht das Verschwinden ohnehin so ein Grundthema dieses Buchs?
Ja, ich denke schon, das Verschwinden und auch das vielleicht in gewisser Weise zu spät hinterher trauern, über dies, über jenes nicht gesprochen zu haben. Aber es ist natürlich, das Verschwinden gehört zum Lauf der Dinge. Man vergisst vieles zu fragen. Man hat Freunde verloren oder sie sind einem wie verloren gegangen. Und Jahrzehnte später plötzlich erinnert man sich an Dinge, die man mit denen erlebt hat oder die man sie gefragt hat oder sie nicht gefragt hat und so weiter. Ich denke, ja, es ist ein nicht sehr umfangreiches Buch, aber ich denke, es geht um sehr viele Dinge des Verschwindens, da haben Sie schon recht.
Ja, auch um Menschen, die verschwinden, weil es geht ja auch, das ist ja auch eine Art Geschichte der Homosexualität, fand ich, wenn Sie da nochmal, Frank geht ja nach New York, er ist da mitten in dieser ersten AIDS-Welle und das fand ich schon auch bedrückend, wie Sie das nochmal so vergegenwärtigen, wie verklemmt diese Zeit auch war, Beispiel Rock Hudson, der dann sein Coming-out hatte und eben gar nicht mehr von irgendwelchen Fluggesellschaften mitgenommen wurde. Wie war das für Sie, sich noch mal an diese Zeit zu erinnern?
Das geht einem natürlich nahe, sich daran zu erinnern, weil ich in der Zeit war ich ja jung, aber auch nicht mehr ganz jung. Also ich natürlich gab es in meiner Umgebung Menschen, die gestorben sind an AIDS. Das ist vollkommen klar. Ich bin dann nochmal eingetaucht in diese Zeit. Ich musste auch tatsächlich nochmal recherchieren, weil ich jetzt auch nicht mehr genau wusste, wann genau war was und so. Diese Rock Hudson Geschichte war einer dieser Punkte, wo die Geschichte in verschiedene Richtungen hätte gehen können. Das heißt, das Ganze fing ja an, dass es hieß, AIDS ist die Schwulenpest. Dann gab es wie eine Korrektur. Und das Erstaunliche ist ja gewesen, dass Homosexualität aus dieser Sache nicht herausgegangen ist als das noch diskriminiertere, sondern es ist letztlich eine Bahn beschritten worden zu einer Normalisierung. Und das ist das Erstaunliche. Das kommt mir echt fast ein Wunder vor, wenn man das bedenkt. Also Homosexualität ist nicht noch mehr in der Nische versteckt worden, sondern war dann plötzlich offen. Andererseits, das wird manchmal in gewissen Kreisen bemängelt, es ist zu verdrängt, man spricht gar nicht mehr drüber. Das mag so sein, aber natürlich, man will auch nicht mehr ewig über Corona sprechen. Es sind mal Dinge, die irgendwann mal vorbei sind und man will sie hinter sich gebracht haben. Was aber nicht bedeutet, es sind natürlich Tote auch zu beklagen, und zwar viele, viele.
Ja, und dass Sie auch nochmal diese diffamierende Sprache dieser Zeit da so zitieren, da komme ich jetzt doch nochmal mit dem Skandal, den es um Ihr Buch gab, als er noch im Entstehen war. Da ging es um eine Förderung, die Sie zurückgezogen haben, weil als eben Frank sich da in diesen Jungen aus der Roma-Familie verliebt, da verwenden Sie den Begriff, der in der Zeit auch benutzt wurde. Und Sie haben es dann jetzt drin gelassen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich diese Aufregung war, denn Sie machen das ja auch in dieser Sequenz, wo es um die Schwulen geht, eben die Schwulenpest, die Schwulenseuche. Wenn man die Sprache dieser Zeit paraphrasieren oder ändern würde, käme dann die Intensität eigentlich gar nicht so raus, oder?
Ja, ich denke, ich kann diesen Skandal oder wie man das nennen will, ich konnte ihn damals nicht verstehen, ich kann ihn jetzt nicht verstehen. Natürlich, ich habe das dann am Schluss auch an die Öffentlichkeit gebracht, das muss ich dazu sagen. Ich habe mir das ja nicht einfach so klaglos und schweigend gefallen lassen. Es war einfach der Ausschnitt, den ich damals dieser Förderstelle zugeschickt hatte. Es hätte ja eine andere Stelle sein können, dann wäre halt das Wort Zigeuner nicht vorgekommen. Bei Schwulenpest hätten sie sich vielleicht auch aufgeht, keine Ahnung. Es spielt letztlich keine Rolle, aber was natürlich wichtig ist in dem Roman ist, dass es zwischen Frank und diesem Roma-Jungen zu einer Verbindung kommt, dass die eine heiße Affäre haben und dass die von der Seite, sagen wir mal, der Deutschen, also der Hausbewohner, die da sind, stillschweigend hingenommen würde, aber natürlich keineswegs mit der allergrößten Offenheit und von Seiten der Sinti und Roma natürlich extrem aggressiv angegangen wird. So ist es einfach. Das scheint mir relativ realistisch, also nicht an den Haaren herbeigezogen zu sein.
Absolut. Und der Aufnahme Ihres Romans hat es ja offenbar nicht irgendwie geschadet oder sich ausgewirkt.
Nein, und vor allem möchte ich nicht ständig jetzt auf diese Sache beschränkt werden. Und die Reaktionen waren bis jetzt sowohl bei den Lesern als auch bei den Rezensenten nicht so, dass man darauf besonders abgehoben hat. Ja, man erwähnt es halt und dann ist es aber auch gut so.
Alain-Claude Sulzer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Basel.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Und der Roman Fast wie ein Bruder ist beim Galliani Verlag erschienen. Er hat 188 Seiten und kostet 24 Euro. Bibliotheken, das sind längst nicht mehr nur Orte, in denen studiert und gelesen wird. Gerade in den skandinavischen Ländern gibt es inzwischen hochmoderne Begegnungsstätten, in denen auch gebastelt und gekocht werden darf. Ein Meisterwerk aus dieser neuen Generation von Bibliotheken ist die Zentralbibliothek Odi in Helsinki, die 2018 eröffnet worden ist. In diesem großzügigen Holz-Stahlbau, da kann man am 3D-Drucker arbeiten, nähen, Freunde treffen oder auch im Tonstudio Projekte umsetzen. Wie sich so viel Trubel mit konzentrierter Lesearbeit verträgt, das hat sich Sophie Donges angeschaut.
Nur wenige Klicks dauert es, bis man den nächsten freien 3D-Drucker findet. Oder einen Slot für ein professionelles Musikstudio buchen kann. Oder einen Raum mit Spielekonsolen für sich und seine Freunde reserviert. All das lässt sich auf der Internetseite der Odi-Bibliothek erledigen. Denn Odi ist so viel mehr als eine Bücherausleihstelle. Ein Kulturzentrum zum Mitmachen, zum Zeitverbringen, ein Treffpunkt. Der Finne Robert Saito-Virta spricht fließend Deutsch und ist einer der Geschäftsführer der Bibliothek.
In Finnland sind Bibliotheken tatsächlich eine Erweiterung des öffentlichen Raumes. Nach dem Bibliotheksgesetz sind sie auch starke Förderer der Meinungsfreiheit. Wir stehen hinter demokratischen Grundwerten da und bilden auch ein Symbol in der finnischen Gesellschaft für dieselben demokratischen Werte.
Das Erdgeschoss von Odi ist ein weitläufiger, lichtdurchfluteter Raum, der eine große Offenheit ausstrahlt. Leise ist es hier nicht. Menschen sitzen im Café oder in Sitzecken, unterhalten sich. Mit der Rolltreppe fahren wir eine Etage nach oben in den großen Lesesaal.
Und das ist eine Bibliothek. Da haben die Bürger in Finnland und in Helsinki tatsächlich aktiv daran mitgewirkt, wie die Bibliothek aussehen wird. Wir haben etliche Umfragen gestellt, sowohl live als auch im Netz. Und es hat alles dazu beigetragen, was es hier in der Bibliothek gibt, was man hier in der Bibliothek machen kann und wie die Bibliothek aussieht.
Odi, das ist Finnisch und bedeutet Ode. Geschrieben wurde diese Ode von den Menschen in Finnland. Die Planung dauerte ein Jahrzehnt und wurde gelenkt, gesteuert, beeinflusst von Ideen der Bevölkerung. Was für ein Ort soll die neue Bibliothek werden? Das war die zentrale Frage. Viele Vorschläge wurden umgesetzt. Nur von einem Wunsch haben die Planer am Ende doch Abstand genommen.
Die Sauna war ein Vorschlag. Da haben wir dann festgestellt, vielleicht ist die Bibliothek dann doch nicht der richtige Ort dafür. Denn wir haben ziemlich viele Saunas hier in Helsinki und in Finnland. Auch öffentliche und richtig gute Saunas.
Dass diese Bibliothek eine ist, die von der Bevölkerung gestaltet wurde, daran erinnert beispielsweise eine Wendeltreppe, ein Kunstwerk. An den Wänden stehen 381 Begriffe. Das waren Antworten auf die Frage, für wen soll diese Bibliothek gebaut werden?
Da gibt es solche wie Ystäville, für Freunde. Dann gibt es zum Beispiel Lukutaidottomille, also für diejenigen, die nicht lesen können. Und dann gibt es auch noch das Wort Taivaanrannamaalareille. Das ist ein Riesenwort, das bedeutet ungefähr so viel wie für diejenigen, die den Horizont bemalen, also für Träumer. Die Bibliothek soll für alle da sein.
Und so findet man in der Bibliothek nicht nur Menschen vertieft in ihre Bücher. Vor allem im zweiten Stock passieren ganz andere Dinge. Hier befindet sich das sogenannte Makerspace, der Macherraum. Man kann E-Gitarren ausleihen, sich an eine Nähmaschine setzen oder sich handwerklich im Maschinenraum austoben. Hier treffen wir Mike Cuyapeto an einem riesigen Laserschneider.
Ich bin echt froh, dass ich diesen professionellen Laserschneider einfach benutzen kann. So eine Maschine könnte ich mir nicht kaufen. So kann ich sie einfach mit der Bibliothekskarte nutzen, bezahle nur für das Material. Ich buche einen Slot und komme her. So einfach ist das.
Ein Haus für alle, das spiegelt sich nicht nur im Angebot wider. Auch das Architektenteam hat diese Idee aufgegriffen und in der Gebäudeplanung umgesetzt. Die Bibliothek steht genau gegenüber vom finnischen Parlament und hat eine indirekte Verbindung zur politischen Macht.
Die Terrasse von der Bibliothek, das ist die sogenannte Volksterrasse. Sie ist für das Volk da, ist im Sommer auch geöffnet und die Leute können da hingehen, Bücher lesen, die Aussicht genießen. Die Aussicht ist ja direkt auf das Parlamentshaus, das finnische. Wenn man sich das anschaut, dann ist der Eingang in unser Parlamentshaus genau auf derselben Ebene wie diese Volksterrasse. Dahinter verbirgt sich jetzt eine Symbolik. In Finnland sind die Leute im Parlament mit den Leuten in der Bibliothek gleichgestellt.
Ende 2018, nach mehr als 15 Jahren Planung, öffnete Odi die Türen. Mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden seitdem gezählt. In Helsinki ist sie als öffentlicher Treffpunkt nicht mehr wegzudenken.
Sophie Donges war in der Zentralbibliothek Odi in Helsinki unterwegs und unsere ganze Sommerserie über Bibliotheken der Zukunft, die können Sie auch in unserer Deutschlandfunk Kultur App nachhören.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
In der Lüneburger Heide, da spielt der zweite Roman des 32-jährigen Markus Thielemann. Darin geht es um Schafe und Wölfe und offenbar auch im Hinblick auf Menschen, die sich dort ansiedeln, um Wölfe im Schafspelz. Lara Sielmann weiß es aber viel genauer als ich. Sie hat Vom Norden rollt ein Donner für uns gelesen. Was ist denn das für eine Geschichte mit diesen Schafen und Wölfen?
Ja, also im Mittelpunkt steht der 19-jährige Jannis, der wie seine Eltern Bauer ist und eben mit seinen Heidschnucken, das sind ja diese Lüneburger Lüneburger heidetypischen Schafen eben über die Heide zieht. Ganz wohl ist ihm dabei mittlerweile allerdings nicht mehr, denn der Wolf, du hast es eben schon angedeutet, ist zurück und hat auch schon ein paar Schafe in der Gegend gerissen, aus seiner Herde noch nicht. Aber natürlich hat Jannes und seine Eltern große Angst davor, dass es sie als nächstes trifft. Die warten also regelrecht darauf, dass der Wolf kommt. Und dann gibt's noch so eine Nebengeschichte, dass der Vater von Jannes so unerklärliche Aussätze hat, die auch auf eine beginnende Demenz hinweisen können. Richtig klar wird das nicht. Und so ist Jannes eigentlich in doppelter Sorge.
Also offenbar nicht so eine romantische Schäferidylle des 19. Jahrhunderts, sondern eher sowas, wo es ums Verborgene oder Verschwiegene geht.
Ja, genau. Also die Angst geht um. Einerseits ganz konkret von den Wölfen. Gleichzeitig sind das natürlich auch schon so mystisch aufgeladene Tiere. Dann diese nicht greifbare Erkrankung des Vaters. Und dann trifft das Jannes selbst sogar auch. Der hat nämlich plötzlich so fieberartige Anfälle. Also er wird ohnmächtig, sieht immer wieder so eine hexenartige Frau. Also auch schon sein mystisches Wesen. Und er mutmaßt, das könnte auch so eine ganz bestimmte so Lüneburger Heidesage-Person sein, die irgendwie aus diesem Sagenmythos aus der Lüneburger Heide kommt. Und Jannes hat aber dabei vor allem um sich selber Angst, weil er diese Aussätze auch als Vorbote der Krankheit seines Vaters sieht. Dazu kommt, dass seine Großmutter bereits schwer dement ist und in einem Pflegeheim lebt. Und das auch wiederum ein Ort ist, den Jannes nicht so gerne besucht. Und dann wird ihm irgendwann klar, dass diese Vision von dieser Frau auch mit seiner Großmutter zu tun haben. Und dann kommen wir zusammen mit ihm so einem Familiengeheimnis auf die Spur.
Also klingt fast ein bisschen so mystisch oder märchenhaft, sagenhaft. Ist das auch so erzählt oder was findet der Autor da für einen Ton?
Also Markus Thielemann gibt sich auf jeden Fall große Mühe, handwerklich diese Geschichte geheimnisvoll und auch spannungsreich zu erzählen. Es wimmelt ja auch nur so von Schauergeschichten. Ne? Das hast du auch gerade gesagt, so diese hexenartige Frau, ein Wolf oder sind es mehrere? Niemand bekommt diese Wölfe so richtig zu Gesicht. Dann diese Krankheit des Vaters, Jannes Aussätze und dann eben die Heide selbst, die ja auch so eine ganz eigene Mystik hat und auch so ein bisschen so zur Protagonistin auch mit wird. Dazu sind diese Bewohner in der Heide auch wortkarg, also auch ganz so, wie man sich das so von den Norddeutschen so vorstellt. Vor allem natürlich auch so eine Bauernfamilie, die ein sehr aufopferungsreiches Leben führen und beruflich natürlich wahnsinnig anstrengend dort auch leben. Also es ist schon so eine Art gegenwärtiger Schauerroman mit Heimatkunde, würde ich das jetzt mal sagen.
Also eigentlich klingt das für mich ganz interessant, so als Stoff ungewöhnlich, auch wenn man so in die Gegenwartsliteratur schaut. Aber so ganz überzeugt klingst du mir nicht.
Ja, das hast du richtig gespürt. Also für mich stellte sich diese Spannung irgendwie leider gar nicht so richtig ein. Dafür ähneln sich doch die Szenen, wenn Jannes zum Beispiel in Ohnmacht fällt, einander zu sehr. Es ist eigentlich immer wie so das Gleiche. Dann kommt diese Frau, dann hat er Angst, dann beruhigt er sich langsam wieder. Und dadurch entstehen dann so Wiederholungen, die irgendwie für so eine Spannung gar nicht so hilfreich ist. Manchmal überlagern sich dann auch die Ängste zu sehr. Man blickt dann da auch gar nicht mehr so genau durch. Also weil Jannes dann irgendwann so viele Ängste hat und so viel Bedrohliches auf ihn sozusagen wirkt, da blickt man dann selber gar nicht mehr so richtig durch oder gibt es dann auch nicht so einen roten Faden mehr. Also es ist so ein bisschen so, als wenn die Spannung sich dann so selbst im Wege eigentlich stünde. Dann tauchen hier und da ganz reale Gegenwartsbezüge auch wieder auf, ne? Also wie so völkisches Denken auf dem Land, was dann wiederum auch so in Korrespondenz steht mit diesem Familiengeheimnis, das wiederum zurückreicht in die NS-Zeit. Das wird dann aber nur so ganz kurz angerissen und dann wieder fallen gelassen. Dann lernen wir kurz auch Freunde von Jannes kennen, die doch aber dann eher so funktional angelegt sind. Also so im Gegensatz so, die eben keine Heidschnucken Bauern sind, sondern so in Anführungszeichen normale Leben führen. Und Jannes sich dann auch mal wieder fragt, ob das überhaupt sein richtiger Lebensentwurf ist, den er da eigentlich führt. Ja, und dazwischen verliert sich Thielemann auch immer wieder in so längeren Prosa-Passagen, die dann eben auch nicht besonders hilfreich für diesen Spannungsbogen eigentlich sind. Und so hat sich für mich irgendwie, fühlte sich das irgendwie schon nach einer runden Geschichte an, die viel schlanker hätte sein können, aber eben dann keinen richtigen Sog entfaltet, weil sie dann doch irgendwie so bestimmte Längen hat, hier und da ausfranst und ja, beim Lesen sich irgendwie so der Reiz nicht so richtig einstellen möchte.
Also Lara Seemann empfiehlt nur bedingt den neuen Roman von Markus Thielemann, Vom Norden rollt ein Donner, ist der Titel. Erschienen ist das Buch beim CH Beck Verlag, 287 Seiten hat es und kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Isabel Herle. Ich bin seit einem Jahr ungefähr in Berlin, studiere Psychologie. Und jetzt gerade liege ich auf meiner neu gekauften Isomatte im Gleisdreieckpark und lese ein Buch. Von Bernhard Schlink, Die Frau auf der Treppe. Und bin ein bisschen enttäuscht. Es geht eigentlich um ein Gemälde, um ein Bild von einer Frau auf einer Treppe. Und dann um einen Streit um dieses Bild mehr oder weniger. Also um einen Anwalt, um den Maler und um die Frau, die auf der Treppe ist, die noch mit einer anderen Person zusammen war. Und alle streiten sich um die Frau und um das Bild. Und das Ganze spielt dann einmal in der Zeit, in der das Bild gemalt wurde und dann einmal in der Zeit, in der sich alle als alte Männer und als alte Frauen wieder treffen. Und alles aus der Perspektive des einen Anwalts, der unsterblich in die Frau auf dem Bild verliebt ist, der mir aber sehr unsympathisch ist. Also ich finde es schon spannend, die Perspektive irgendwie einzunehmen. Es geht so ein bisschen darum, dass der spießige Anwalt gerne ein anderes abenteuerliches Leben gehabt hätte. Und jetzt versucht er, die Frau wiederzufinden und das Leben doch noch mit ihr zu verbringen. Aber sie hat Krebs und es geht nicht. Also der Vorleser kann ich sehr empfehlen von Bernhard Schlink, aber das kann ich nicht empfehlen. Nee.
Trotzdem liest Isabel Herle in Berlin den Roman Die Frau auf der Treppe von Bernhard Schlink. Erschienen ist das Buch beim Zürcher Diogenes Verlag. 256 Seiten hat das Taschenbuch. Wie krisenhaft und unruhig die Zeiten sind, das hat sich gerade gestern hier bei uns bei den Landtagswahlen gezeigt. Und wenn wir weiter über den Tellerrand schauen, dann sieht es auch nicht besser aus. Wie man aber dann den Mut bewahrt in solchen krisenhaften Zeiten, das hat sich offenbar auch der Schauspieler Robert Stadelober gefragt. Und er hat dann bei Kurt Tucholsky Trost gefunden. Und zwar in einem Gedichtband, der vor rund 100 Jahren zum ersten Mal erschienen ist und den Stadelober jetzt unter dem Titel »Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut« im Verbrecherverlag herausgegeben hat. Eine Auswahl dieser Gedichte hat er auch selbst vertont. 12 Songs sind dabei rausgekommen und die sind jetzt beim Label Staatsakt erschienen und Georg Gruber stellt dieses Album vor.
Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir Asphalt glatt. Im Menschentrichter Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die braue Pupille, die Lider, was war das? Vielleicht dein Lebensglück vorbei.
Augen in der Großstadt heißt dieses Gedicht von Kurt Tucholsky, veröffentlicht 1930 unter dem Pseudonym Theobald Tiger. Was hier am Anfang, gesungen von Robert Stadelober, noch wie ein Liebeslied klingt, ist am Ende mehr als das. Ein Appell, wach zu bleiben und nicht zu vereinsamen und abzustumpfen.
Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang, den Fremden andern. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein.
Robert Stadelober erzählt in Interviews gerne von seiner Antifa-Vergangenheit in jungen Jahren. Und kürzlich erklärte er in einem Interview mit der Zeit, dass Antifaschismus für ihn auch heute, Zitat, die einzig logische Haltung angesichts der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Auch deshalb sprechen Tucholskys Gedichte so zu ihm. Sie sind satirische Kommentare zu den Themen der Weimarer Republik, der sozialen Ungleichheit, dem deutschen Militarismus und Nationalismus, dem Leben in der Großstadt.
Ja, das möchtest du. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino, da hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit.
Im Begleittext zur CD schreibt Robert Stadelober, dass er in Tucholskys Texten ein Mittel gegen den Wahnsinn unserer Zeit gefunden habe. Auf einmal habe er ihm mit einem anderen Blick entgegensehen können. Mit einem Lächeln vielleicht, wenn auch einem schiefen, und einem schüchternen Glitzern utopischer Hoffnung im linken Auge. Und so hört sich diese Produktion auch an. Sie glitzert. Robert Stadelober hat sich schöne, sanfte Melodien ausgedacht, 12 Songs insgesamt, und sie zusammen mit befreundeten Musikern und seinen Kindern eingespielt. So hat er Tucholskys Gedichte ganz wunderbar und sehr gegenwärtig zum Klingen gebracht. Wenn der Schauspieler singt, dann klingt es, als wären es seine eigenen Gedanken, nicht die von Tucholsky.
Sie wollen sich mit Kunst betäuben. Not und Militärschatzucht. Flucht, 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 Flucht.
Kurt Tucholsky starb 1935 im schwedischen Exil. Seine Texte wirken erstaunlich zeitlos. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut, ist eine wirklich ungewöhnliche Produktion. Leicht, melancholisch, poetisch, kämpferisch. Man hört die Zuversicht, die Robert Stadelober bei Tucholsky gefunden hat. Musik gegen den Wahnsinn unserer Zeit.
Wir ändern, aber wir wirken weit in die Zeit, in die Zeit, in die Zeit.
Georg Gruber hat das Hörbuch vorgestellt. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut, von Robert Stadelober. Erschienen ist es beim Label Staatsakt. 12 Songs zu Gedichten von Kurt Tucholsky, entweder als LP oder CD oder auch digital. Und der gleichnamige Gedichtband mit Texten von Tucholsky ist beim Verbrecher Verlag erschienen, mit einem Vor- und Nachwort von Robert Stadelober, den Sie übrigens auch live hören können, gerade im Moment am 6. September in Magdeburg zum Beispiel. Am 7. in Hamburg und am 11. im Renaissance-Theater hier in Berlin.